Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute bin ich mit Petra Jennebach verabredet, und zwar in einer Pause während der Chorproben zum Weihnachtsfest. Seit vielen Jahren kenne ich Petra nur vom Sehen, und jetzt habe ich sie einfach mal gebeten, ob sie ein Stündchen Zeit für mich hat. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Jai, 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 Kananna. Liebe Petra, seit etlichen Jahren treffen wir uns ja jedes Jahr hier in Putterparty wieder.
Genau.
Meist haben sich unsere Begegnungen ja auf Hallo und wie geht's beschränkt. Aber heute will ich dich doch mal fragen, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das allererste Mal den Namen von Sai Baba gehört hast?
Ja, das war 1986 etwa. Und zwar in einer Zeitschrift, die hieß Esoterra. Da war ein Mann abgebildet mit orangenem Gewand und schwarzen, krausen Haaren. Und darunter stand, ich bin Gott.
Oi. Und was hast du gedacht?
Und ich habe gedacht, aha, wieder so einer. Weil ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und dort waren viele, die hießen Jesus, die waren Gott. Und da dachte ich, oh, es ist halt wieder jemand. Habe mich nicht weiter drum gekümmert. Viele Jahre später war ich in einer spirituellen Gemeinschaft in Findhorn und da habe ich Bekanntschaft gemacht, verschiedenen Ausrichtungen der Meditation, sei es jetzt Osho und aber auch Sai Baba.
Kannst du mal kurz sagen, was Findhorn ist für diejenigen, die das nicht wissen?
Ja, Findhorn ist eine spirituelle Gemeinschaft, die ist gegründet worden von zwei Menschen, die sich schon ganz früher in den 60er Jahren ausgerichtet haben, auf so die innere Stimme Gottes hören, ihren Herzensweg zu folgen und haben immer um Führung gebeten. Und die haben dort in Schottland, in Nordschottland gearbeitet, in einem Hotel mit ihren Kindern, die dort mitlebten. Und durch irgendwelche Umstände sind die plötzlich arbeitslos geworden, mittellos und hatten aber noch einen Karawan, sind damit in so eine Art Park gezogen, haben Kontakt bekommen zu anderen Menschen, die auch da auf der Suche waren nach diesem spirituellen Weg und kamen eben auch in Kontakt mit Menschen, die damals so, wie einen Zugang hatten zu Naturwesen, die dann gesagt haben, hier der Boden ist überhaupt nicht tragfähig und nicht kein Nährboden. Aber wenn ihr euch mit der Natur verbindet, wird alles euch gegeben werden, was gut ist. Dann haben die versucht, mit der Natur in Einklang zu leben, indem sie gesagt haben, dieses Teil, das ist für uns Menschen, aber da die Natur, die lassen wir unangetastet. Für alle Natur, die da zu Hause ist. Wir greifen nicht ein, wenn es nicht sein muss. Und haben sich immer so auch innerlich ausgerichtet auf den höchsten Willen. Die Gemeinschaft ist gewachsen, weil irgendwo war das so eine Anziehungskraft. Und bekannt wurde dieser Ort auch. Die haben dann Erträge gekriegt, die zum Beispiel riesige Kohlköpfe geerntet haben, überdimensional.
Und das ohne Kunstdünger, ne? Da können wir heute noch viel von lernen. Ne? Mhm. So. Aber ich habe dich jetzt von Sai Baba abgebracht. Genau. Jetzt sag mal, da hast du...
Und in dem Bereich war ich so auch auf der Suche. Ich war also vom formlosen Göttlichen ausgegangen, dass es Gott nur formlos gibt. Und habe in Findhorn dann verschiedene Wege gesucht, wie ich da hinkommen kann. Teilweise Osho und habe Bücher gelesen von ihm, wo es darum geht, die Lehrer sind nicht gut, die Eltern sind nicht gut, die verhindern, die verdrehen die Wege, die tun einem nichts Gutes. Und ich fand, das war jetzt nicht so meine Art. Ich habe mich dann aber auch nicht weiter damit befasst und habe ein Buch in der Hand bekommen von Satya Sai Baba. Dort stand, ehre deine Eltern wie Gott, ehre den Lehrer, alles, was du kriegst, sei dankbar dafür. In allem ist Gott und auch dieses Diene alle, liebe alle. Und das war auch die Essenz eigentlich in diesem Findhorn. Da ging es darum, Love is work in action. Und das war dasselbe, was Sai Baba dort schrieb. Und dann hat es aber lange gedauert. Ich habe mich da gar nicht mehr weiter drum gekümmert. Ich fand die Aussagen nur schön. Habe dann irgendwann eine Meditation gemacht in der Natur und hatte so einen Stein gefunden, einen runder Stein. Und den habe ich so genommen, habe den angeschaut. Und in dem Moment war so wie Babas Gesicht, die Haarkrone und das Gesicht dort drinne. Und das war für mich so, das hat mich so sehr berührt. Aber ich habe auch Angst gekriegt. Habe gesagt, na, ich weiß nicht, was das ist. Und habe es dann wieder losgelassen. Dann habe ich jemanden kennengelernt, die Sai Baba persönlich kannte. Die hat mir dann auch ein bisschen erzählt davon. Aber es hat mich immer noch nicht ergriffen so. Und später hat sie mir ein kleines Bildchen geschenkt von Sai Baba und Vibhuti. Und hat gesagt, wenn es dir mal schlecht geht, kannst du diese Asche nehmen. Das ist heilige Asche. Und ich habe es mitgenommen. Das war für mich so wie eine Botschaft, also wie eine Verbindung zu Findhorn. Und erst Jahre später, ich habe die Asche immer alles schön immer mit umgezogen, wo immer ich auch war, das Bild vom Baba, die Asche immer schön mitgenommen. Und eines Tages bin ich umgezogen nach Titisee-Neustadt. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt. Ich habe im Seminarhaus gearbeitet, wo Leute so, sagen wir mal, so auch spirituell und aber auch auf der persönlichen Ebene so an sich gearbeitet haben. Und dort fanden immer so Seminare statt und ich habe dort gekocht. Und da war eine Frau, die hat mir zum Abschied gesagt, ja, ich habe was für dich. Und zwar, Sai Baba hat mir gesagt, ich soll dir dieses Buch geben. Und das war irgendwie von Howard Murphy mit diesen Wunden.
Man of Miracle.
Yes, genau. Und das habe ich dann mitgenommen, habe ich dann als Geschenk genommen. Und ich hatte früher immer Probleme mit dem Rücken. Und an einem Morgen kurz danach hatte ich ganz schwere Schmerzen gehabt. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe immer so was wie Zwischenwirbelscheibenprobleme gehabt. Und das war so massiv, ging nichts mehr. Da habe ich mich ins Bett gelegt, habe mir dieses Buch genommen und habe gelesen. Und habe gelesen und gelesen und gelesen. Es hat mich sehr berührt. Und dann bin ich eingeschlafen, bin aufgewacht. Der Rücken war alles gut.
Nee.
Ja. Und dann dachte ich mir, aber es wäre doch gut, zum Arzt zu gehen, weil ich ja, dass sich das nicht noch weiter einreißt. Ich habe aber keinen Zusammenhang gesehen mit dem Buch und Baba. Oder bin ich zum Homöopathen? Ich kannte mich aber nicht aus und hatte eine Kurzeitschrift, da standen zwei Homöopathen drin. Und ich war damals schon so dieses, der höhere Wille möge geschehen, zack. Und dann habe ich da angerufen, habe ich sofort einen Termin gekriegt, ich bin hin. Komme in die Praxis, dort brennt eine Kerze, das Licht. Und das fand ich in Findhorn auch immer vor, da war überall in jedem Raum ein Licht für die höchste, ja, für die göttliche Gegenwart. Dachte ich mir, ah, hier bin ich richtig. Und dann saß ich ihm gegenüber, er hat mir Fragen gestellt und während er so mitschrieb, habe ich mich umgeguckt und habe gesagt, nee, das darf jetzt nicht wahr sein. Er verfolgt mich. Da sagt er, wer? Dann sage ich, ja, der. Da hing ein Riesenbild von Sai Baba.
Also er hatte schon die Angel nach dir ausgeworfen.
Ja, genau. Und dann dachte ich, das gibt's doch wohl nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, der läuft mir nach. Und dann habe ich ihm das ganz kurz erzählt, von Findhorn auch. Und dann sagte er, ja, eben, er ist auch in einer Zeitgruppe mit seiner ganzen Familie. Sie fahren immer nach Indien, einmal im Jahr. Und das ist eben ihr spiritueller Lehrer. Und wenn ich möchte, ich habe ihm dann auch erzählt, dass ich so diese Sehnsucht habe nach diesem Göttlichen. Ich sagte, wenn Sie wollen, können Sie ja mal zum Singen kommen. Und da habe ich mich lange nicht getraut. Einmal, weil es weit weg war für mich. Anderes, weil ich dachte, oh, jetzt bist du schon ein paar Wochen, hat er dich eingeladen, bist nicht gegangen, also kannst auch nicht wieder gehen. Gut, dachte ich mir, dann lassen wir es. Wenn es sein soll, kommt es auf mich zu. Und tatsächlich in einem anderen Rahmen lerne ich jemanden kennen, eine Frau. Ich habe ihr auch so ein bisschen von mir erzählt, auch von Findhorn. Das fand sie sehr interessant, weil da eben auch alle Religionen, auch alle spirituellen Ausrichtungen gelebt werden und jeder das auch vertreten kann. Auch, dass er mal sagt, ich mache mal einen Workshop und biete was Bestimmtes an. Und das hat sie sehr angesprochen. Sagt sie, oh ja, da möchte ich dir auch mal was erzählen. Wir können uns ja mal treffen. Und dann haben wir da über Findung gesprochen. Da habe ich eben auch erzählt, dass eben auch Leute dort sind, die eben den Weg von Bhagwan Osho gehen und eben auch Sai Baba Leute. Ja, sagt sie, das wollte ich dir erzählen. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Sohn, sie hatte Zwillinge und der Sohn war schwer krank. Und der war auch bei diesem Homöopath und Arzt, wo ich war. Und der Junge, ich weiß nicht, wie alt der war, vielleicht 5, hat das so ein kleines Bild von Baba gesehen und hat gesagt, da will ich hin. Und er wusste ja gar nicht, wer es ist. Und dann sind die Eltern auch mit ihm hin, beziehungsweise die Mutter. Und dann haben wir noch weiter so gesprochen. Und sie sagt, ja, sie geht immer zum Singen, zur Gruppe. Da habe ich gesagt, ja, ich würde ja auch so gerne, aber es ist ja schon so lange her und kann ich da überhaupt hin und weiß nicht und so. Sagt sie, ja, weißt du was, ich nehme dich mit. Und dann bin ich das erste Mal zum Singen und es war so was von vertraut. Die Lieder, so das Indische, so ich habe die Bhajans einfach so mitgesungen, das Gefühl gehabt von, boah, das ist so wie mein Zuhause. Dann war es doch damals üblich, dass jemand aus der Gruppe, der in Indien war, Bonbons mitbrachte, die gesegneten Bonbons. Dann gab es noch eins zum Abschied, gab es eben Vibhuti. Und dann war für mich so, was, aber mir geht es doch gar nicht so ganz schlecht. Ich hatte das Vibhuti darf ich jetzt einfach essen, auch wenn es mir nicht schlecht geht. Weil ich habe immer noch das im Kopf gehabt von der Dame, die mir sagte, wenn es dir mal schlecht geht, nimm das. Und mir ging es oft schlecht im Leben. Und ich dachte, also wenn es mal ganz schlimm ist und ich nicht mehr leben mag, dann ist das dran. Aber so schlimm war es Gott sei Dank nie. Und da konnte ich jetzt das einfach essen. Und dann habe ich das gegessen, das Bonbon habe ich mir aufbewahrt. Ich war so ganz erfüllt, ganz leicht und irgendwie so das Gefühl, ich bin hier einfach richtig.
Namostute.
wie ging es dann weiter?
Dann bin ich nach Hause und ich habe nachts einen Traum bekommen, dass eine Freundin zu mir sagt, so eigentlich meine beste Freundin, du Petra, ich fahre nach Indien im Sommer. Und ich habe ihr im Traum ganz klar gesagt, du, ich komme mit, ich will nach Puttaparthi, ich will zu diesem Sai Baba. Und das Witzige war, im normalen Alltagsgeschehen konnte ich den Namen Puttaparthi gar nicht richtig aussprechen, aber im Traum war es ganz klar. Und sie sagte, jawohl, dann geht's los.
Und die Freundin kannte dieser Baba oder war das auch nur im Traum?
Das war nur im Traum und sie wollte nur nach Indien und ich wollte zu Sai Baba. Und dann hat sie gesagt, ja gut, am 1. September geht's los. Und ich habe dann irgendwie diesen Traum vergessen. Am nächsten Morgen wache ich einfach nur gut gelaunt auf, wusste gar nicht warum. Und irgendwann im Laufe des Tages plötzlich fiel mir ein, ich hatte den Traum, dass ich nach Indien, dass ich zu diesem Sai Baba, wo wohnt er noch? Egal, da will ich hin. Und dann habe ich das auch der Gruppe erzählt. Na, wer weiß, gell, wird, ruft Baba dich ja. Und dann habe ich so gedacht, na gut, ich gehe dem jetzt einfach nach. Und habe eine Reise gebucht, dass ich am 1. September 1992 dann hier sein kann. Und dann hat der Herr Weiermann, war das noch, gesagt, ja, wissen Sie, müsste das unbedingt der 1. September sein? Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Sagt er, ja, weil, wenn Sie am 31. August fahren, dann wäre es viel billiger als am 1. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Hauptsache ich bin am 1. da. Genau, und das habe ich dann gebucht, alles gemacht. Und ich bin dann auch relativ alleine nach Indien. Ein paar von meiner Gruppe waren zwar schon dort, hier in Indien, aber die Reise habe ich alleine. Interessant war, ich wusste, dass ich das allererste Mal dann zu Baba fahre. Und eine gute Bekannte von mir, die ist im Sommer schon gefahren. Ich weiß nicht, Mai, Juni, so. Und dann war es so, damals, da habe ich gesagt, oh, kannst du mir irgendwas Schönes mitbringen, was Kleines. Und dann hat sie mir was mitgebracht. Und es war auf einen Sonntag vor dem Bhajan singen. Und das war in so einem kleinen Papier. Und sie gibt mir das in die Hand. Und ich nehme das mit und es war ganz heiß. Weil ich denke, hä, das ist ganz komisch, was das so heiß, als wenn es ganz viel Energie hat. Dann habe ich es nachher ausgepackt und dann war das so ein silbernes Medaillon. Auf der einen Seite das Kreuz, also das Christentum, und auf der anderen Seite Sai Babas Kopf. Und das hatte für mich so viel Energie, das habe ich mir auch gleich umgetan. Und das nächste Jahr wollte ich mir das eigentlich auch noch mal kaufen für jemand, dem ich schenken wollte. Und dann wusste aber keiner mehr, dass es die gab. Das war auch nochmal so was ganz Besonderes für mich, so wie ein Geschenk.
Eine extra Herstellung für dich.
Scheint so. Also ich habe es nie wieder gesehen und Leute wussten nicht, dass es das gab. Und was noch dazu kommt ist, ich war eine ganz, ganz starke Raucherin. Also eine halbe Stunde ohne Zigarette war für mich der Tod. Und ich wäre damals nirgends hingegangen, wo man nicht rauchen kann. Und da jetzt bei Baba war das aber so dieses Gefühl, da will ich hin. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich weniger rauche, dass ich es im Ashram aushalte und nicht gleich raus muss zum Rauchen. Und habe dann eigentlich auch so ein bisschen so wie gebetet, so dass er mir hilft, dass ich weniger rauche. Ich habe dann weniger geraucht, habe die Zigaretten halbiert, weil ich habe selber gedreht. Und eben und habe alles schön eingespart. Und an dem Tag, wo wir nach Indien fliegen, treffe ich eine Frau, die auch zu Baba fährt und sie erzählt und ich erzähle und wir rauchen. Damals durfte man ja noch rauchen, eine nach der anderen. Ich habe alle Zigaretten, glaube ich, wieder aufgeholt, die ich da mal aufgegeben habe. Und dachte ich mir, das kann ja heiter werden. So. Und dann denke ich mir, ist es halt so. Dann bin ich angekommen hier im Ashram und da wusste ich erst gar nicht, wo ich hin muss. Vorher habe ich natürlich auch eine Zigarette geraucht. Taxi, bitte warten Sie noch mal eben schnell eine rauchen. Und dann wieder rein in den Ashram. Und da wurde ich schon empfangen von meinen Leuten aus meiner Zeitgruppe da. Und ja, wir waren dann im Chat untergebracht, in großen Halle, so auf dem Boden und so. Das fand ich auch alles ganz normal.
Inzwischen gibt es ja viele Zimmer im Ashram. Und es gibt sicherlich die Votis, die noch nie in einem Chat gewohnt haben. Erzähl doch mal ein bisschen.
Also wir hatten wenig Leute drin, das waren vielleicht 200.
Ja, klasse. Das sind echt wenige.
Mhm. Und wir hatten wirklich so Platz um uns, so ein ganzes Bett noch um uns herum frei. Genau, da waren da so Tücher zwischengespannt, dass man ein bisschen Privatsphäre hat. Und ich bin dann angekommen habe mich kurz ausgeruht und dann sind wir zum Darshan gegangen und wir saßen kaum. Dann hieß es, dass meine Kollegin sozusagen aus der Gruppe sagt, Interview. Und ich sage, ja schön, das freut mich ja für euch. Ich habe schon gehört, dass Barbers Interviews gibt, aber ja, sagt sie, du bist auch dabei. Wie, ich auch. Ja, natürlich, wir sind doch eine Gruppe und da ist die ganze Gruppe gemeint. Und dann war das für mich so schwer, weil ich musste mir erstmal einreden, ich bin hier, das ist alles real. Das ist Barber leibhaftig, den ich da sehe. Das ist jetzt kein Video, das ist echt. Und auch so eine Unsicherheit, was mache ich denn jetzt? Muss ich irgendwas denken, irgendwas Bestimmtes beten? Was soll ich denn jetzt? Ich war so damit beschäftigt, was mache ich denn jetzt? Ne? Wie verhalte ich mich?
Das war in welchem Jahr? Ich bin so gefesselt von deinen Erzählungen, dass ich völlig vergessen habe, ob ich dich das schon mal gefragt habe.
1992. Und dann waren wir eben im Interviewraum und ich habe dann so eine Hand auf meiner Schulter geführt, rechter, und eine männliche Stimme sagt, come in. Und ich habe in dem Moment gedacht, ja, das war jetzt der Wolfgang aus unserer Gruppe. Und dann fiel mir ein, nee, das wird der ja nicht machen. Warum? Also, ne? Dann dachte ich mir, war das jetzt ein Inder, der vielleicht gedacht hat, ich laufe falsch? Und irgendwie dachte ich mir, ja, aber irgendwie heißt es doch, es fasst einen keiner auf die Schulter. Das ist ja eine Zone, wo einen jetzt so niemand anfasst. Und dann kam mir erst viel später, dass das Barber war, der neben mir ging und sagte, come in. Und dann haben wir dort gesessen und Barber hat uns jeden Vibhuti in die Hand materialisiert. Und ich hatte das Gefühl, boah, das ist so viel Vibhuti, hoffe ich, kriege ich gar nicht alles auf. Und ich habe wirklich vergessen, was damit passiert ist. Und dann war es so, dass Barber ja immer die Leute fragt, was wünscht ihr euch, was wünschst du dir? Und in mir, ich habe mich gar nicht so richtig angesprochen gefühlt vom Barber, aber in mir kam, nicht mehr rauchen wollen, aber das weißt du ja. Aber es waren Gedankenfetzen, noch nicht mal richtig vernünftig formuliert. Und dann war das so, dass eben dieses war fertig und in mir war während dieses ganzen Interviews einfach so ein Gefühl von, ich bin das allererste Mal in meinem Leben wirklich geliebt. Weil ich habe immer nach Liebe gesucht, ich habe sie nirgends gefunden. Und ich weiß aber, es gibt eine Liebe, die ist jenseits der ganzen Bedingungen und so musst du sein und dies und wenn nicht und dann. Und habe das nie erfahren. Und dort habe ich mich so richtig geliebt gefühlt, so auch wie angekommen. So wie, also ich hätte jetzt in dem Moment hätte ich sterben können, es wäre voll in Ordnung gewesen. Und ich war so glückselig und irgendwie so unbeschreibbar. Und ich weiß noch, mir sind nur Tränen gelaufen, die ganze Zeit habe ich nur geweint, aber ohne Schmerz, ohne alles. Einfach so, wie als wenn so ganz alte Sachen von einem wegfallen.
Thank you.
Da sind wir raus aus dem Interview.
Hat er irgendwas zu dir gesagt? Kannst du dich daran noch erinnern?
Er hat zu mir persönlich gar nicht, außer dieses Come-In. Und wo ich das aber nicht realisiert habe, dass er es war. Und er hat dann mehr so zu Männern gesprochen, bei uns Frauen eigentlich mehr zurückhaltend gewesen. Aber so diese Gegenwart und dies dort sitzen. Und da sind wir nochmal in so einen extra kleinen Raum gegangen, wo wir so mit unserer Gruppe alleine waren. Und das war auch noch, also auch eben so jenseits der Worte. Genau, und dann eben nachher war das so, da war so quasi war Abend. Und ich habe irgendwie gedacht, naja, es hast noch gar keine geraucht. Aber ist ja auch klar, weil es ist ja jetzt auch schon spät und ach nee, es war ja jetzt auch viel los. Und ich habe es aber nicht in Verbindung gebracht mit Barbara. Am nächsten Morgen bin ich meinen Leuten hinterher zum Meditation, zum Tempel, zum Bäcker und immer noch nicht geraucht. Und da dachte ich mir, ja, ne, mach dir mal keinen Kopf, wirst schon noch rauchen. Aber ich fand es komisch, weil das ist nicht meine Art. Und nachher dann am Mittag treffe ich jemand, mit der ich zusammen hergeflogen bin. Und wir hatten uns verabredet, wenn der eine mal rausgeht zum Rauchen, fragt er den anderen, ob er mitkommt. Und sie kam zu mir und fragte, Petra, magst du nicht mitgehen? Jetzt, ich gehe eine rauchen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, nö. Und dann dachte ich mir, hä, das kann nicht sein. Und das ist so, seitdem rauche ich nicht mehr. Und es ist so weggefallen, dass ich nichts dafür tun musste. Und ich habe erst so gedacht, ja, vielleicht, ja, aber dass Barbara mir das genommen hat, ich habe doch gar nichts dafür getan. Und nachher habe ich aber gemerkt, doch, er hat mir das einfach genommen. Weil es war wirklich wie eine Sucht und ich konnte gar nicht ohne irgendwie eine Zigarette aushalten. Ne? Und habe auch immer gewusst, es war auch nochmal so eine Erkenntnis, dass in meinem Herzen irgendwie wie ein Loch ist, wo irgendwas reingehört. Und solange das, was da reingehört ist, nicht drinne ist, solange werde ich rauchen. Und wenn das Loch gefüllt ist mit dem, was da eigentlich wirklich hingehört, dann brauche ich nicht mehr rauchen. Und das war mit der Begegnung mit Barbara geschehen, dass das Loch mit, ja, ich sag mal, mit ihm oder mit seiner Liebe gefüllt wurde. Ja, und dann später dachte ich mal so, ja, kannst ja mal wieder eine Zigarette rauchen, ist ja auch nicht schlimm, mal zum Genuss. Und dann kam mir so ein Bild, das wäre so, als wenn ich damals Barbara physisch wegschubsen würde oder wie, als wenn ich was ganz Kostbares in Dreck schubsen würde. Und da war für mich dann auch wieder das vorbei. Nee, das ist es mir nicht wert, ne? Wegen sowas jetzt, das, was ich geschenkt bekommen habe, wieder aufzugeben. Ja, und da war für mich eigentlich klar, dass so Barbara so mein Lehrer ist und so meine auch große Liebe irgendwo.
Ohne Zigaretten hast du ja viel Geld gespart. Und das Geld hast du jetzt genutzt, dann jedes Jahr hierher zu kommen, oder?
Genau, das mache ich. Jedes Jahr, manchmal habe ich Glück gehabt, dass ich zweimal konnte. Genau, ein einziges Mal konnte ich nicht, weil es aus finanziellen Gründen nicht ging. Aber sonst habe ich immer irgendwie Glück gehabt, dass ich kommen durfte. Und wo ich auch so merke, es ist eigentlich auch so das, was ich möchte. Also das ist so meine Heimat. So. Oder wenn ich zu Hause bin und sage, ich fahre nach Indien, war so, sage ich, ich fahre nur nach Hause. So, ich fahre einfach ja, dahin, wo meine Seele ist und sein darf, wie sie ist, ne? Und eintauchen kann in diese göttliche Liebesschwingung.
Und was sagen da Freunde oder Bekannte oder Familie zu Hause?
Also Familie habe ich es nicht erzählt, weil ich da wusste, dass sie sich mehr aufregen, als dass es ihnen gut tut. Und ich habe lange damit gehadert quasi, was ist jetzt wichtiger, dass sie die Wahrheit wissen, dass ich zu Barbara gehe? Oder ist es wichtiger, ich würde nicht lügen, aber ich würde jetzt einfach mal nichts sagen. Und sie behalten ihre Gesundheit und ihre Nerven. Und dann war das auch so, dass ich nie angesprochen wurde von der Familie. Und dadurch, dass wir auch nicht so eng zusammen wohnen, war das auch nicht jetzt so Thema. Und Arbeitskollegen oder so, da erzähle ich denen immer, dass ich nach Indien fahre. Ich fahre in ein Kloster oder so eine Art Kloster und damit reicht es auch schon. Und Menschen, die mehr wissen möchten, erzähle ich mehr. Und manche ist sogar so, dass die sagen, Mensch, ich glaube, ich will mal mit.
Ja, und jetzt hast du es doch tatsächlich geschafft, eine Kollegin mitzubringen. Hallo Moya,
ja.
Herzlich willkommen in Prashanti. Erzähl mal, wie hat Petra denn das geschafft, dich mitzuschnacken?
Also ich hatte Nachtdienst und Petra kam zum Frühdienst und irgendwie kam das Thema eben dieses Jahr und dann kam das aus mir heraus. Ich habe mir das gar nicht überlegt und habe gesagt, und dieses Jahr komme ich mit. Das war im Januar und ich hatte das nicht geplant oder überlegt. Ja, und dann hat sie es auch erstmal gar nicht wirklich geglaubt. Ja, aber ich habe es ernst gemeint, dass ich dann ja dieses Jahr mit möchte.
Wodurch hat sie dein Interesse geweckt? Was hat sie denn erzählt?
Das muss ich jetzt mal überlegen. So viel erzählt hast du gar nicht. Also eigentlich hat sie ehrlich gesagt gar nicht so viel erzählt. Also ich meine, ich habe seit Barbara so Bilder und so, habe ich schon auch so gesehen gehabt. Und ich habe gedacht, das könnte ein Platz für mich sein, wo es mir gut geht. Ich habe allerdings jetzt erstmal nur an die Ferien gedacht und noch nicht weiter.
Du, jetzt bist du, glaube ich, 4 Tage hier oder 5, 6 und geht's dir gut?
Ja, es geht mir sehr gut. Wobei ich auch wirklich sagen muss, ich habe auch wirklich sehr große Unterstützung. Also mir wird alles gezeigt. Also wenn ich hier ganz alleine wäre, wüsste ich nicht, ob es mir so gut gehen würde. Das muss ich schon wirklich auch dazu sagen. Also es ist wunderbar.
Ja, sehen wir uns in den nächsten Jahren wieder, ne?
Ja, bei mir wahrscheinlich erstmal so im 2-Jahres-Rhythmus. Weil nächstes Jahr werden die Kinder bei mir sein und vermutlich wollen sie nicht mit hierher kommen, so wie ich sie kenne. Aber mal schauen, man weiß nie, was sich ergibt. Also ich habe schon gesagt zu Petra, ich sage jetzt dem Papa meiner Kinder, in Zukunft können sie Weihnachten immer bei ihm sein, ich gehe jetzt immer weg. Mal schauen.
Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah.
So, Petra, jetzt wieder zu dir. Du hattest vorhin kurz Barbers Lehren angesprochen. Welche ist denn für dich selbst die, die dich im Alltag begleitet?
Im Alltag? Also schon die Liebe. Das ist schon das Allerwichtigste für mich.
Also love all?
Ja, love all, serve all. Obwohl dieses serve all, wo ich da immer so ein bisschen mit hadere, weil ich immer das Gefühl habe, ich könnte viel mehr tun, als ich tue. So, aber so diese Lehre ist mir schon ganz wichtig.
Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass man deinen Beruf gar nicht bewältigen kann, ohne die gehörige Portion Liebe zu den Menschen.
Mhm.
Gelingt dir das immer? Denn ich weiß, dass alte Menschen manchmal auch schon sehr unleidlich sein können.
Genau. Etwas mehr als früher. Also ich merke, also ich hatte früher viel mehr auch selbst Zweifel, Selbstkritik, selbst, naja, so Wertlosigkeitsgefühl oder dieses, ach, du bist ja nichts, du bist ja doof, du bist ja, weiß ich nicht, was wir alles so mitkriegt. Und durch Barbers Lehren konnte ich eigentlich auch mehr so diesen Teil in mir heilen, so quasi dieses, nein, auch wenn ich Fehler habe, trotz alledem bin ich der Wesenskern, ist dieses Göttliche. Und das hilft mir eigentlich auch im Alltag, auch wenn ich dann sehe, ja gut, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht oder ich bin jetzt auch mal nicht so liebenswürdig, wie ich gern sein will, auch mir zu vergeben. Und klar, es ist schon meine Toleranz auch gewachsen durch die Lehre von Swami. Auch dieses, was jetzt auch anbetrifft, dass jeder auch seinen Weg gehen möge, der für ihn gut ist, so zu seinem Göttlichen zu kommen.
Du hast ja vorhin das Buch von Murfitt angesprochen, dass dich das so berührt hat. Kannst du dich noch an irgendeine Geschichte erinnern, die dich damals besonders berührt hat?
Mir fällt zum Beispiel diese Geschichte ein, mit der alkoholkrank war und dann immer mal wieder gesagt hat, ja, also ich kann nicht ohne. Und Barbara hat ihm gesagt, gut, dann trink doch für Gott so ungefähr und opfere mir doch alles. Und das hat er dann ja auch gemacht und konnte dadurch so auch seine Sucht überwinden. Also solche Geschichten haben mich immer sehr berührt. Oder überhaupt Menschen, die so in ihrer Liebe erwacht sind durch die Begegnung mit Barbara.
Genau. Du hattest ganz am Anfang ja gesagt, dass du immer schon den formlosen Gott gesucht hast. Seit wann bist du so erzogen worden? Oder was wenn noch in der Kirche eigentlich, da oben ist Gott und hier sind wir kleinsündige Menschen. Wie bist du auf diesen Weg gekommen?
Also ich bin überhaupt nicht christlich so jetzt religiös erzogen worden von der Familie her, in der wohl Konfirmandenunterricht. Und ja, da war so schon dieses, ja, da gibt es einen Gott und so. Aber es war für mich auch immer, ja, uninteressant. Erst im Konfirmandenunterricht, da bin ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so die Geschichten mit Jesus, was er alles so gelehrt hat, wie er geheilt hat, wie er so... Ja, deine ganze Lebensgeschichte quasi, das hat mich da wieder angesprochen. Da habe ich auch so einen kurzen Moment Zugang gehabt, aber dann auch wieder verloren. Und dann war es so, ich habe ja Krankenschwesternausbildung gemacht und da haben wir ja auch über Tod und Sterben. Und es war irgendwie, ich weiß nicht, wie es kam, dass Leute sagten, ja, wie kann Gott das zulassen, dass so Menschen sterben, die sind doch noch so jung und warum hat er das nicht verhindert und warum verhindert er nicht Kriege? Und dann ist irgendwie in mir plötzlich bewusst geworden, hey, das ist für mich ist das nicht Gott, der das macht, das sind wir Menschen. Wir sind das, weil ich glaube, Gott ist jenseits von diesem, was wir machen. Und dann war irgendwie mal so ein Punkt erreicht, wo ich so dachte, ja, irgendwo habe ich so Sehnsucht nach diesem Göttlichen. Und bin 1982 das allererste Mal nach Indien gereist. Da eben auch wegen diesem, was mich so angesprochen hat, dass eben Bekannte von mir hier waren und dieses Leben hier, dieses spirituelle Leben, dieses Alles ist eins oder eben auch dieses Wiedergeburtsthema. Das war mir so, wo ich das Gefühl hatte, ja, da kann ich irgendwie was mit anfangen. Ich weiß zwar nicht, warum. Und dann bin ich eben nach Indien gekommen mit einer Freundin, wir sind rumgereist und waren irgendwann mal in Nordindien, hatten das wie so eine kleine Hütte. Und dann saß ich abends draußen in der Stille und da war so ein Gefühl plötzlich, dieses, wenn es überhaupt Gott gibt, dann muss der hier leben. Weil es war so eine Stille und so, kann es auch wieder nur mit so einer Liebesenergie beschreiben, aber so was Zentriertes, Und so was Heiles, trotz all diesen Widersprüchen mit Bettlern und Kranke und alles, was auf der Straße lebt. Und trotzdem dieses Gefühl, hier lebt Gott. Aber damals war ich noch nicht so weit, dass ich irgendwie Ashrams aufsuchen wollte. Und ich hätte es auch nicht gemacht. Wenn man da nicht rauchen kann, will ich da auch nicht hin. So, nee, das geht gar nicht, ne? Und ich hätte es auch nicht geglaubt, weil ich ja damals auch noch so geprägt war von der Psychiatrie mit diesem, ne, so viele Menschen, die ja irgendwann mal krank werden und sagen, sie sind Gott oder sind Jesus und sind es natürlich insofern nicht, weil sie da einfach irgendwie aus einer Krankheitsgeschichte heraus das Leben und so quasi, letztendlich sind sie es aber nicht in dem Alltag.
Aber das ist ja spannend. Wie erlebst du denn solche Leute in der Psychiatrie, die sagen, ich bin Gott? Wie verhalten die sich?
Oder sagen wir mal, verhalten sich ganz normal, teilweise auch sehr aggressiv und auch mit jetzt nicht dieses, wenn man weiß, ich bin Gott, gehört ja auch dazu Mitgefühl, Verständnis für den anderen. Das ist gar nicht so. Das ist voll der Alltag, dieses, was und ich sage, ich bin Gott und du willst nicht, dass ich jetzt hier bin oder du sagst mir das und das. Also da ist kein Zugang zur, sagen wir mal, Realität, so wie wir sie kennen im Alltag. So, und auch so, ja, vielleicht so Machtgehabe, so von Gedanken her, aber es, wo man einfach gleich auch spürt, es ist krank.
Hattest du denn noch mal Träume von Barbara?
Ja, ich hatte mal einen Traum, wo ich gefragt habe, so Barbara, sag, so weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich meine, klar, du weißt, wir sind alle göttlich, das weißt du. Aber weißt du auch, oder vielmehr, ja, dass ich jetzt die Petra bin und die jetzt hier aus Titisee Neustadt kommt und hier jetzt sitze. So diese persönliche Ebene quasi, ne? Und dann habe ich nachts einen Traum gehabt, dass ich in die Kantine gehe. Ich will mir Toastbrot holen, stehe da so in der Schlange und dann steht Barbara hinterm Tresen und sagt, Petra, do you like a toast? So. Oder ich habe mal geträumt, dass Barbara irgendwie, wo es mir so schlecht ging, psychisch mal so einen Durchhänger auch gehabt, wo mir Vivi Buti so überall hingetan hat im Traum.
Chapita tua me va tua me va bandus chasaka tua me va tua me va vidya chadravina tua me va tua me va sarva mama deva deva Tua meva mata chapita tua meva Tua meva bandus chasaka tua meva Tua meva vidya chadravina tua meva Tua meva sarva Mama Deva Deva Tua meva mata chapita Tua meva Tua meva bandus chasaka Tua meva Tua meva vidya chadravina Tua meva Tua meva sarva, mama deva deva. Om Sai Shiva, Om Sai Shiva, Om Sai Shiva. Tvameva mata chapita tvameva Tvameva bandus chasaka tvameva Tvameva vidya chadravina tvameva Tvameva sarva Mama Deva Deva Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandus Chesaka Tvameva Tvameva Vidya Chadravina Tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Om Sai Shivoham Om Sai Shivoham Om Sai Shivoham Mata chapita tvameva Tvameva bandus chasaka tvameva Tvameva vidya chadravina tvameva Tvameva sarvam mama deha
Wir haben jetzt Dezember und wie schon angesprochen, treffen wir uns hier alle Jahre wieder und es steht Weihnachten vor der Tür, also ein zutiefst christliches Fest. Du hast vorhin erwähnt, dass du mit der Kirche ja nicht so viel am Hut hast, sag ich mal. Hier singst du wie alle Jahre auch wieder im Weihnachtschor mit und du scheinst mir dabei sehr glücklich.
Mhm. Ja, weil irgendwie ist ja, für mich so, dass irgendwie Barber alles repräsentiert. So, für mich repräsentierte auch das Christentum, Hinduismus, eigentlich alle Religionen. Und für mich ist das so frei, also jetzt konnte ich Barber einfach so als, wie soll ich sagen, ich habe so einen Punkt gehabt, wo ich mich hinfokussieren kann und konnte alles so meine Liebe zu Barber oder Gott geben. Und eben auch, für mich ist jetzt auch dieses mit dem Christentum anders geworden, als es früher war. Früher war es so Kirche und vieles war, ja, wo was gepredigt wurde, aber nicht gelebt wurde. So. Ich habe oft erlebt, so, wenn Kinder jetzt evangelisch waren und man wohnte in der katholischen Gegend, wurde man gemieden. Oder dann sah ich auch schon ältere Leute aus der Kirche kommen, vorher gebetet und hinterher, hast du nicht gesehen, guck dir die mal an, wie läuft die denn rum? Und hast du nicht gesehen, die hat mit ihrem Mann und bababa. Wo ich so dachte, hä, das passt alles nicht. Und durch Barber habe ich so das Gefühl, hier wird ja mehr versucht, das wirklich auch zu leben, das, was er lehrt. Und jeder ist so auf seinem Weg und wir machen alle Fehler, aber das Bemühen ist spürbarer für mich. Und dass ich hier so eigentlich den Zugang zu diesem Göttlichen gefunden habe und somit auch für Jesus, so der jetzt eben halt im Weihnachten geboren wurde. Genau wie ich auch ein Buddha-Fest mitfeiern würde oder Krishna oder Ganesha. So, weil irgendwo sind das so Aspekte Gottes, Und für mich ist so, das hat Barbara, glaube ich, irgendwo mal gesagt, und das hat mir geholfen, weil ich auch so dachte, Mensch, ich bin ja eigentlich Christin, kann ich jetzt einfach Barbara oder dem Weg? Und dann kam mir so wie, ja, wir haben wie einen Ehepartner, das ist unser allerliebster. Und dann haben wir aber die Verwandtschaft drumherum, die Schwestern, die Schwägerinnen, Onkel, Tanten und so weiter. Und dann kam mir genau, Barbara ist so wie mein Ehemann, also mein Liebstes, mein Nächstes, weil ich mich da am meisten öffnen kann, ohne Bedenken. Und die anderen Götter oder Aspekte Gottes sind alles wie Verwandte von ihm. So Jesus und Krishna und so, die gehören alle dazu. Aber so mein Hauptausgangspunkt ist Baba, so als für meinen Kern. Und das hat mir so geholfen damals, wo er das so ein bisschen aufgeschlüsselt hat, dass man seinen Weg ruhig gehen kann. Und wenn man nicht im Christentum jetzt so ganz zu Hause ist, sage ich mal, dass man sich auch an ihn wenden kann. Mhm. Also für mich ist es auch so gewesen, dass ich bin weiterhin in der Kirche drin und das ist auch in Ordnung. Ich gehe zwar nicht so oft zur Kirche, aber ich kann gut in die Kirche gehen, was ich vorher nicht konnte. Vorher habe ich immer so, ja, Beklemmung gehabt. Und jetzt kann ich aber auch gut und mit gutem Gewissen und gutem Herzensgefühl christliche Lieder singen, christliche Gebete beten. Also es ist keine Trennung, dass es jetzt so ist, dass ich jetzt mich abgewandelt habe von der Kirche. So, ich habe mehr Verständnis dafür, vielleicht auch bekommen jetzt. Barbara sagt ja auch, dass wenn man hier gewesen ist bei ihm, dass man eben auch, wenn man in seiner Religion ist, eben ein besserer Christ werden kann, ein besserer Hindu, was auch immer. Das kann man unterstützen, oder das finde ich auch.
Wie gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Hier sieht man schon Weihnachtsbäume. Der Schneemann wird gerade aufgebaut. In den nächsten Tagen kommt sicherlich wieder der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten. Und zum Schluss wird dann die Krippe aufgebaut. Wie ist das so im Hochsommer? Wir haben jetzt über 30 Grad, Weihnachten zu feiern.
Ja, ich finde es sehr schön, weil ich liebe die Wärme. Und hier finde ich dieses Weihnachten, auch dieses ganze Geschmücke mit Tannenbaum, mit Weihnachtsmann, mit Schneemann. Ich finde es hier, das ist so, es hat so was Unschuldiges. Bei uns, wenn es ist, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, ja, das ist jetzt so geschmückt, weil Konsum, hier kaufen, da kaufen. Und hier ist es einfach, habe ich so das Gefühl, so reine Freude. Das ist ein Fest, wo viele zusammenkommen, wo einfach so ein Fest der Freude ist. Und ja, Jesus Geburt gefeiert wird. Und es hat so was Unschuldiges. Und deswegen kann ich hier dieses ganze Geschmücke und Dekorative sehr gut haben. Also hier finde ich es einfach nur schön. Auch wegen dem Singen vor allem, weil ich das so liebe. Ich kann mich am besten Gott hingeben durch Singen. Und wenn ich singe und immer wieder Gottes Namen und ihm loben und preisen kann, dann merke ich, wie meine Seele so aufgeht und ich einfach immer leichter und freier werde. Das sind christliche Lieder, der typische Weihnachtslieder oder Lieder zum Lobe Gottes, was mir einfach so gut tut, da voll Enthusiasmus mitzusehen.
Ja, und die Pause ist schon wieder um. Ich glaube, wir müssen schon wieder zur Probe. Danke für deine Zeit.
Ja, gerne. Es war mir auch eine Ehre. Sairam.
Message.
expansion is my life. My life is my message. Expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Wir waren heute bei Petra Jennebach. Wenn Sie Fragen oder Informationen zu unseren Sendungen haben, dann schreiben Sie uns gern. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de, info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.